Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur November-Ausgabe des Humanistischen Magazins auf Bayern 2. Es ist eine kontroverse Debatte. Darf man Menschen helfen, sich das Leben zu nehmen? Nein, sagen viele prominente Politiker. Eine Position, der sich drei Autorinnen und Autoren des Humanistischen Verbandes Deutschlands allerdings nicht anschließen wollen. Im Interview erfahren wir, warum. Und wir blicken in den Nürnberger Stadtteil Mögeldorf, wo das Humanistische Haus für Kinder sein 20-jähriges Bestehen feierte. Liebe Hörerinnen und Hörer, was würden Sie tun? Ein Ihnen nahestehender Mensch, vielleicht ein Familienmitglied, vielleicht ein enger Freund, leidet an einer unheilbaren Krankheit. Genesen wird er nicht mehr. Doch anstatt auf den Tod zu warten, möchte dieser Mensch seinem Leben ein selbstbestimmtes Ende setzen, wofür er Sie um Ihre Hilfe bittet. Würden Sie ihm diesen Wunsch erfüllen und Beihilfe zum Suizid leisten? Und wenn ja, dürften Sie das überhaupt? Leicht zu beantworten sind diese Fragen nicht. Anders wäre kaum zu erklären, wie erbittert hierzulande über die richtigen Antworten gestritten wird. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten will Ärzten künftig erlauben, ihren Patienten beim Sterben zu helfen. Gesetzlich geregelt soll diese Erlaubnis sein. Doch ihre vielen Kritiker aus Kirchen und Parteien lehnen das ab. Sie warnen vor den verheerenden Folgen, die das vermeintlich gezielte Töten von Patienten haben könnte. In dieser Debatte haben drei Autorinnen und Autoren des Humanistischen Verbandes Deutschlands nun eine ganz eigene humanistische Position formuliert. Welche das ist, erfahren wir von Michael Bauer, dem Vorstand des HVD Bayern. Er hat zusammen mit Gita Neumann und Erwin Kress die Broschüre »Am Ende des Weges« verfasst und ist jetzt bei uns im Studio. Guten Morgen, Herr Bauer.
Guten Morgen.
Herr Bauer, darf man Menschen dabei helfen, sich das Leben zu nehmen?
Das kommt drauf an. Ich denke, zwei Sachen sind besonders zu bedenken bei einer solchen Frage. Zum einen geht es um die Gründe, aus denen eine solche ganz schwere Entscheidung getroffen worden ist. Gibt es zum Beispiel schwere Leidenszustände, Schmerzzustände oder Ähnliches? Wie wird denn die Würde empfunden von den betreffenden Menschen? Und zum anderen geht es auch darum, ob die Entscheidung frei willensfähig getroffen worden ist. Also ob der betreffende Mensch tatsächlich uneingeschränkt und ohne äußeren Druck aufgrund von eigenen Überlegungen zu dem Ergebnis gekommen ist, zu dem er eben gekommen ist.
In der Broschüre »Am Ende des Weges« fordern Sie eine qualifizierte Suizidkonfliktberatung, die immer vor der Beihilfe stehen müsse. Wie kann ich mir eine solche Suizidkonfliktberatung vorstellen? Und warum ist sie so wichtig?
Uns geht es darum, sicherzustellen, dass kein Missbrauch stattfinden kann. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also ist tatsächlich eine freie Entscheidung, so frei wie sie unter solchen Umständen sein kann, eine freie Entscheidung erfolgt. Und ich denke, dass Menschen in einer solch existenziellen Notlage, wie sie vorliegt, wenn jemand über eine Selbsttötung nachdenkt, auch qualifizierte Hilfe braucht, auch um mit seinem psychischen Zustand zurechtzukommen. Deswegen denken wir, dass solche Beratungspersönlichkeiten natürlich mit einer sehr, sehr hohen Verantwortung ihrer Tätigkeit nachgehen müssen und aus den Berufsfeldern Psychologie, Sozialarbeit, Ethikberatung und Ähnliches kommen sollten und eben nicht aus dem medizinischen Bereich. In der Regel wird diese Frage des assistierten Suizids unter der Perspektive diskutiert, ob es denn ein ärztlich assistierter Suizid ist. Im Ergebnis muss er das natürlich sein, aber wir denken, dass es noch mehr Beiträge geben sollte in diesem Prozess, die nicht nur aus einer ärztlichen Perspektive kommen, sondern eben auch aus einer sozialarbeiterischen oder psychologischen Perspektive.
In der Broschüre gehen Sie recht ausführlich auf die derzeitige Rechtslage ein. Warum dieser juristische Exkurs?
Es herrschte eine große Rechtsunsicherheit. Wenn man die Medien sich ansieht, was im Fernsehen alles erzählt wird, was in Zeitungen geschrieben wird, da gehen die Begriffe durcheinander, dann redet man mal über Sterbehilfe, mal über aktive, passive Sterbehilfe, direkte, indirekte, über den Suizid, über den assistierten Suizid. Und über all diesen Begriffen wird dann vergessen, worum es tatsächlich geht. Der Suizid selbst ist nicht strafbewehrt, das wäre ja auch völlig absurd. Und deswegen kann auch die Beihilfe zu einem Suizid nicht strafbar sein. Auch das wäre ja absurd. Also wie soll denn die Beihilfe zu einer nicht strafbaren Tat dann auf einmal strafbar sein? Mhm. Deswegen sind allein schon aus rechtssystematischen Gründen die Vorschläge, die die Beihilfe zum Suizid unter Strafe stellen wollen, absurd und eigentlich überhaupt nicht durchsetzbar. Sie gehen am Thema vorbei. Wir müssen das Tabu um den Suizid, gerade in solchen existenziellen Krisen, am Ende des Lebens, bei schweren Krankheiten, wir müssen dieses Tabu lüften.
Darf ich da nochmal einhaken? Wie würden Sie den aktuellen Stand der Debatte um den assistierten Suizid beschreiben? Sind die in der Broschüre formulierten Forderungen nach einer Enttabuisierung überhaupt mehrheitsfähig?
Die Umfragen zeigen uns sehr deutlich, dass in der Größenordnung von 80-90% der deutschen Bevölkerung für ein selbstbestimmtes Lebensende eintreten wollen. Kaum jemand, wirklich kaum jemand sagt, dass er schwerste Leidenszustände am Ende seines Lebens aushalten möchte, aus zum Beispiel religiöser Überzeugung. Selbst die Vorsitzende des Nationalen Ethikrates, Frau Professor Wopen, eine Ärztin, hat ausgeführt, dass es jenseits von religiösen Gründen keine gibt, die gegen einen Suizid und assistierten Suizid sprechen könnten. Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, so würde ich es sogar formulieren, Menschen dabei zu helfen, in Würde aus dem Leben zu scheiden.
Herr Bauer, Mitte Oktober hat eine kleine Gruppe von Bundestagsabgeordneten ein Diskussionspapier zum Sterben in Würde vorgelegt. Und dieses Papier liest sich zumindest in Teilen so, als ob es sich mit Ihren Positionen ganz gut vereinbaren ließe. Zum Beispiel dann, wenn vom Selbstbestimmungsrecht der Patienten die Rede ist. Vertreten Dagmar Wörl, Peter Hinze, Karl Lauterbach und die anderen Autorinnen im Grunde eine humanistische Position?
Was diesen Punkt betrifft, denke ich, kann man das so sagen. Das Selbstbestimmungsrecht ist ja ein grundlegendes Recht, das auf gar keinen Fall angerührt werden darf, nach unserer Überzeugung zumindest. Und es freut uns sehr, dass parteiübergreifend auch prominente Politikerinnen und Politiker, wie die, die Sie jetzt hier genannt haben, sich dazu bekennen und dieses Selbstbestimmungsrecht nach vorne stellen. Der Punkt, den wir als Humanistinnen und Humanisten allerdings schon noch zusätzlich machen wollen, ist der qualifizierten Suizidkonfliktberatung, weil wir die wirklich für ein wesentliches Element in der Zulassung des assistierten Suizids halten.
Mhm. Noch ein Wort zu den Kritikern. Wie real ist denn die Gefahr einer Ökonomisierung des Sterbens?
Also ich halte diese Gefahr für herbeigeredet und man muss sich vielleicht überlegen, aus welchen Gründen solche Herbeiredungen denn stattfinden könnten. Wenn man im Einzelfall das anschaut, und dieses Thema kann auch nur im Einzelfall betrachtet werden. Jeder Mensch muss selber, er alleine muss entscheiden, wie er sich das Ende seines Lebens unter den Umständen, die dann eben vorliegen, vorstellt. Es geht immer um Einzelfälle und im Einzelfall kann ich mir diese Ökonomisierung nun überhaupt nicht vorstellen. Das ist auch ein bisschen lebensfremd.
Herr Bauer, herzlichen Dank für das Gespräch. Die Broschüre Am Ende des Weges kann in digitaler Form auf www.hvd-bayern.de heruntergeladen werden. Die gedruckte Fassung erhalten Sie über die Landesgeschäftsstelle des HVD Bayern. Und ehe wir unseren Blick nach Mögeldorf wenden, kommen wir jetzt zu unseren Kurzmeldungen.
Nürnberg. Der humanistische Kindergarten St. Peter ist zur Partnereinrichtung der gemeinnützigen Hertie-Stiftung gekürt worden. 2 Jahre lang werden Coaches die Kita im Rahmen des Projektes Frühstart professionell begleiten. Sie bieten Fortbildungen und Praxisberatungen an und stehen dem pädagogischen Personal im Kindergartenalltag zur Seite. Ziel ist, die besonderen Herausforderungen einer Kita zu meistern, in der viele Sprachen und Kulturen aufeinandertreffen. Das Projekt Frühstart wurde bereits sehr erfolgreich in Rheinland-Pfalz und Hessen umgesetzt. Nun sollen nach und nach auch bayerische Einrichtungen vom Programm profitieren. Nürnberg-Fürth. Ein Besucherrekord verzeichnen konnte der Turm der Sinne bei seinem diesjährigen wissenschaftlichen Symposium. Rund 800 Besucherinnen und Besucher konnte das Hands-on-Museum als Veranstalter in der Fürther Stadthalle begrüßen. Das Symposium vom 26. bis zum 28. September stand unter dem Motto »Das soziale Gehirn« und wollte ergründen, was Neurowissenschaften zum Verständnis der menschlichen Bindung beitragen. Dazu trugen insgesamt 13 Dozentinnen und Dozenten aus so unterschiedlichen Fachrichtungen wie Psychologie, Neurowissenschaften und Informatik ihre Thesen vor. Das nächste Symposium wird bereits geplant. Das Thema im Oktober 2015 wird dann lauten »Gehirne zwischen Liebe und Krieg«. Fürth. Rund 200 Personen haben am 25. Oktober an der hochkarätig besetzten Fachtagung über humanistische Pädagogik in Schule und Kita teilgenommen. Begleitet von Vorträgen ausgewiesener Fachleute tauschten sich die anwesenden Pädagoginnen und Pädagogen über die verschiedensten Aspekte humanistischer Pädagogik aus. So ging es um Werteerziehung, um das Philosophieren mit Kindern oder auch um Fragen der Wahrnehmung. Einen ausführlichen Bericht über die Fachtagung hören Sie in der nächsten Ausgabe des Humanistischen Magazins am 15. Februar.
Ein rundes Jubiläum feiern konnte das Humanistische Haus für Kinder in Nürnberg-Mögeldorf. Seit 20 Jahren besteht die Einrichtung in der Ziegenstraße. Sie ist damit die älteste humanistische Kindertagesstätte in ganz Bayern. Auch gegen anfängliche Widerstände ist aus dem Projekt einiger Eltern eine Institution im Stadtteil geworden. Und wir blicken an dieser Stelle zurück auf die ersten 20 Jahre. Martin Scheder ist ein Mann der ersten Stunde. Der gelernte Kfz-Mechaniker ist einer der Eltern, die Anfang der 90er Jahre unter dem Dach des damaligen Bundes für Geistesfreiheit Nürnberg, BFG, den Bau eines humanistischen Kindergartens planten. Das taten sie dann auch. Die Eltern trafen sich mit Architekten und leisteten viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Überzeugungsarbeit. Einerseits beim anfangs skeptischen BFG selbst, aber es gab
auch große Probleme, weil der Pfarrer in Mögeldorf hat es natürlich schrecklich gefunden, dass dort eine nicht religiöse Gemeinschaft neben der Kirche direkt baut.
Doch nicht nur um die Nachbarn, auch um das pädagogische Personal mussten sich die engagierten Eltern kümmern. Eine Handvoll Bewerberinnen und Bewerber luden die Eltern eigens in ein Hotel nach Neumarkt ein. Eine der Bewerberinnen von damals ist Sabine Wietz.
Ich hatte mich damals nur als Gruppenleitung beworben und wurde dann aber am ersten Abend gleich gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen würde.
Sabine Wietz leitet das Humanistische Haus für Kinder seit jetzt 20 Jahren. Das Jubiläum ihrer Kita war zugleich ihr eigenes. Sie hat miterlebt, wie sich das Haus etablierte und wie es wuchs, als eine Krippengruppe integriert wurde. Sie erlebte das Kommen und Gehen von Eltern und Kindern und das Wiederkommen, wenn Kinder, die früher betreut wurden, als Praktikanten zurückkehrten. Und die eine oder andere Anekdote hat sie auch zu erzählen. Die vom kleinen Tarek etwa.
Der wollte immer ans Telefon gehen, wenn es geklingelt hat. Und wir haben dann halt immer gesagt, melde dich aber bitte mit, hier ist der humanistische Kindergarten. Und der Tarek ist dann halt immer ans Telefon und hat sich mit kommunistischer Kindergarten gemeldet.
In jeder Hinsicht positiv hat sich das Haus für Kinder entwickelt, sagt Sabine Wietz. Es herrscht eine freundliche Atmosphäre ohne Druck. Diese Atmosphäre überzeugt auch diejenigen, die eigentlich gar nicht unbedingt in die Einrichtung wollten. So wie Sophia Schier. War der humanistische Kindergarten eine Verlegenheitslösung? Eigentlich schon, sagt Sophia Schier. Aber sie war so zufrieden, dass nach ihrer Tochter auch ihr Sohn den humanistischen Kindergarten besuchte. Weil es kein Allerweltskindergarten ist und erst recht keine Verlegenheitslösung. Mit der Waldgruppe, dem Freispiel, der spielzeugfreien Zeit, den Übernachtungen.
Und da sagen manche Eltern, wow, was sie alles macht in dem Kindergarten, das finden wir toll, das hätten wir auch gerne.
Mit den Eindrücken aus Nürnberg-Mögeldorf kommen wir zum Ende unserer Sendung. Wir verabschieden uns bei Ihnen für dieses Jahr und wünschen Ihnen schon jetzt schöne Feiertage und einen guten Rutsch in das Jahr 2015. Apropos, am 31. Dezember veranstaltet der HVD Bayern seinen fast schon traditionellen Silvesternachmittag im Marmorsaal des Nürnberger Presseclubs. Heuer zu Gast sein wird die mehrfach ausgezeichnete Chansonsängerin Cordula Wirkner. Beginn des Chansonnachmittages im musikalischen Wechselbad ist um 15 Uhr. Karten können vorab beim HVD Bayern reserviert werden. Alles Wissenswerte zur Veranstaltung finden Sie auf www.hvd-bayern.de. Dort können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, außerdem auch die heutige Sendung als Podcast nachhören und sich über die vielfältigen Aktivitäten des HVD Bayern informieren. Wir hören uns wieder am 15. Februar 2015 um 6.45 Uhr. Natürlich hier auf Bayern 2.